Amen. Der Name Jesus ist das Wichtigste, was wir hier im Haus haben. Es ist nicht der Kaffee, obwohl ich mich auf den auch schon freue. Schön, dass ihr da seid. Sag doch mal zu deinem Nachbarn, schön, dass du da bist. Tut gut, oder? Kannst du dir vorstellen, dass Jesus das auch zu dir sagt? Ich glaube schon. Jesus freut sich über uns. Manchmal fühlen wir uns nicht so würdig, dann können wir uns das nicht vorstellen. Denken wir, nein, nein, Gott guckt mich immer kritisch an und sucht, worüber er schimpfen kann. Ja, das könnte er auch und dann würde er auch eine Menge finden, weil er heilig ist. Aber er sieht uns durch Jesus und er liebt uns und er freut sich, dass du da bist. Wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe über die Weisheit. So, boah, was ist das jetzt? Die Weisheit. Nun, das ist ein ziemlich großer Teil der Bibel, die von Weisheit spricht, besonders im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Und die Bibel ist ja die Wahrheit, die wir haben. Und es ist ganz gut, wenn wir auch so die komplette Wahrheit uns zu Gemüte führen, dass wir nicht nur so, jemand hat mal gesagt, so von zwei Salzstangen leben. Ja? Das war mein Lieblingsdozent, als ich Theologie studiert habe. Und er hat gesagt, manche Christen, die lesen morgens die Losungen, und das ist ja auch eine gute Sache, das sind immer so zwei Bibelverse. Er sagte, wenn aber Leute sich auf Dauer nur davon ernähren, dann ist das ein bisschen so, wie wenn man immer nur von zwei Salzstangen pro Tag lebt. Das wäre nicht so gesund auf Dauer. So, wir brauchen die Wahrheit. Und die Summe des Wortes Gottes ist die Wahrheit, steht im Psalm 119. Und Psalm 119 ist zum Beispiel ein sogenannter Weisheitspsalm. So, wo finden wir Weisheit in der Bibel? Machen wir doch mal ein kleines Quiz. Also in der Bibel haben wir Erzähltexte und wir haben poetische Texte, wie manche Psalmen, die Gedichte sind. Wir haben prophetische Texte, wir haben die Offenbarung, das ist ein besonderer prophetischer Text, den nennt man auch apokalyptisch. Dann haben wir ja so verschiedene Literaturgattungen, sagt man in der Bibel. Und wir haben eben auch Weisheitstexte. Ich würde gerne mal mit euch gerade sammeln, welche Texte aus der Bibel oder welche Bücher aus der Bibel zählt man denn zu den Weisheitstexten in der Bibel? Bitte? Ekklesiast. Alles klar, habt ihr das verstanden? Okay, ich habe Theologie studiert. Sie meint das Buch Prediger, was man in anderen Sprachen auch Ekklesiastes nennt. Genau, das Buch Prediger. Ja, das gehört zur sogenannten Weisheitsliteratur innerhalb der Bibel. Was haben wir denn noch, was zur Weisheitsliteratur gehört? Die Sprüche, absolut richtig, und das wird auch heute der Schwerpunkt sein. Die Sprüche gehören auch zur sogenannten Weisheitsliteratur innerhalb der Bibel. Weiß jemand, wer die Sprüche geschrieben hat? Salomon, das ist richtig. Salomon und natürlich der Heilige Geist, der das alles inspiriert hat, die ganze Bibel. Aber Salomo ist der menschliche Autor. Wer hat denn das Buch Prediger geschrieben? Ja, auch Salomon. Genau, das wundert auch nicht so sehr, weil Salomon wird auch als ein sehr weiser Mann beschrieben in der Bibel. Er war so weise, er war ja ein König über ein großes Reich und er wurde als sehr weise beschrieben, so dass sogar andere Könige und Königinnen zu ihm fuhren, um von ihm zu lernen, weil er so weise war. Das zeigte sich ja besonders in einer Geschichte, die sehr dramatisch ist, womit er auch gepriesen wird als sehr weiser Mann. Da gab es nämlich zwei Frauen, die zu ihm kamen. Kennt jemand die Geschichte? Ja, ihr nickt schon. Genau, da waren zwei Frauen und die hatten ein Baby und jede der Frauen hat gesagt, das ist mein Baby. Und er als König sollte das Problem lösen, das war schwer. Und dann hat er etwas gesagt, wo ich mir nicht sicher bin, ob er es auch ausgeführt hätte. Ich glaube nicht, dass er es ausgeführt hätte, aber er sagte, okay, ich weiß ja nicht, wer jetzt recht hat von euch beiden Frauen, wem das Kind gehört, aber ich habe einfach eine Lösung. Wenn ihr denn beide sagt, dass das euer Kind ist, dann machen wir das doch einfach so, wir schneiden das in der Mitte durch und hat jeder die Hälfte und dann habt ihr doch die Lösung, oder? Das klingt gruselig, oder? Aber was passierte dann? Die eine Frau schrie auf und sagte, nein, 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 gib das Kind der anderen Frau. Und er hatte die Lösung. Das war die Mutter. Das konnte die Mutter nicht aushalten. Und daran hat er erkannt, das ist die wirkliche Mutter. Sie kriegt das Kind, das andere ist gar nicht die Mutter. Das ist Weisheit. Weisheit in der Bibel, oder machen wir das noch gerade zu Ende? Weisheitsliteratur in der Bibel, was gehört noch dazu? Sprüche, Prediger, was haben wir noch im Angebot? Psalmen, gehören die Psalmen zur Weisheit oder nicht? Okay, also die Lösung ist ja und nein. Es gibt Psalmen, die gehören zur sogenannten Weisheitsliteratur. Zum Beispiel Psalm 119 ist ein Weisheitspsalm. Aber es gibt auch viele Psalmen, die sind nicht Weisheitsliteratur. Die sind Klagepsalmen oder Lobpreispsalmen oder Lehrpsalmen. Aber Teile der Psalmen sind Weisheitspsalmen. Ja. Was haben wir noch? Hiob. Wow. Wer hat es gesagt? Erfahren. Sehr gut. Auch das Buch Hiob gehört zur sogenannten Weisheitsliteratur. Und das ist ja auch so ein bisschen näher beieinander da alles in der Bibel. Ungefähr so in der Mitte, ne? Finden wir all diese Weisheitstexte. Mario, du bist hier der größte Profi von dem Ganzen. Was haben wir was vergessen? Weisheitsliteratur? Wer? Das Hohelied. Ja, würde ich sagen, gehört auch dazu. Ist auch sehr poetisch natürlich, auch sehr viel Gedicht drin, aber das Hohelied könnten wir da auch noch mit dazu rechnen. Also Weisheit in der Bibel. Und wichtig ist bei diesen Weisheitstexten, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Weisheit und Weisheit. Was meine ich damit? Im Neuen Testament wird uns das zum Beispiel erklärt. Da wird nämlich gesagt, es gibt Weisheit, die ist nicht sehr hilfreich und es gibt Weisheit, die ist sehr hilfreich. So, wenn wir im Neuen Testament schauen, stellen wir fest, dass Weisheit auch sehr kritisiert wird. Zum Beispiel im 1. Korintherbrief heißt es mal, die Weisen, die in sich weise sind, und der Jakobusbrief nennt das sogar, das ist die Weisheit, die von unten kommt, das ist der Mensch, der eingebildet ist auf seine Schlauheit und der Gott gar nicht erkannt hat, aber er meint, er ist so super schlau. Diese Menschen verfehlen oft das Wichtigste. Sie erkennen nämlich nicht die Wahrheit Gottes. Die sagen zum Beispiel, das Kreuz? Hä? Wirklich? Da war ein Mann, der war 30 Jahre alt, sein Vater war Zimmermann, er war auch Zimmermann. Die Römer haben ihn verurteilt, der ist am Kreuz gestorben. Und das soll die Rettung der Welt sein? Menschen, die in sich weise sind, die auch ja, so ein bisschen Arroganz von daher haben, weil sie denken, ich bin schlau, ich verstehe alles, ich weiß alles, verpassen das Wichtigste, nämlich die Weisheit Gottes. Und die Weisheit Gottes, die hat nichts mit Intelligenz zu tun, nichts mit einem hohen IQ zu tun, sondern die hat was mit was ganz anderem zu tun, was extrem entscheidend ist für jeden Menschen. Ein offenes, demütiges, lernwilliges Herz. Dieses Herz ist prädestiniert, also ist gut geeignet dafür, die Weisheit Gottes zu entdecken. Und die Weisheit Gottes ist total wertvoll, wertvoller als alles Materielle auf der Welt, weil die Weisheit Gottes hat damit zu tun, dass wir das Leben finden und dass wir lernen, wie wir das Leben meistern können. Das ist die göttliche Weisheit, die Weisheit, die von oben kommt, hat der Jakobus so geschrieben, also im Neuen Testament, wenn man da ein Buch der Weisheit zuordnen sollte, dann wäre es der Jakobusbrief. Da finden wir ganz viel von diesen weisheitlichen Gedanken. Weisheit, die von oben kommt. Und die Weisheit, die von oben kommt, die hat auch immer was mit unserem Leben zu tun. Das hat nicht damit zu tun, was man im Elfenbeinturm studiert, Theorie, 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 sondern biblische Weisheit hat immer was damit zu tun, dass das was hilft, dass ich mein Leben auf die Kette kriege, dass mein Leben gelingt, dass ich ein gutes Leben führe. Dazu verhilft die biblische Weisheit. Das mal so eine kleine Einleitung. Und jetzt lesen wir aus dem Buch Sprüche. Das Buch Sprüche wird eine große Rolle spielen hier in unserer Predigtreihe. Jetzt lesen wir mal Kapitel 9, das ganze Kapitel. Und dazu hat ja Lars eingangs schon ein bisschen was gesagt. Das ist also ein besonderer Text, ein außergewöhnlicher Text. Es geht um zwei Frauen. Die eine ist die Frau Weisheit und das andere ist die Frau Torheit. Also mal direkt vorweggenommen, es geht hier nicht um Männer und Frauen. Das ist hier nicht das Thema. Also da, das sage ich mal direkt, das ist nicht das Gleis, auf das du dich begeben solltest, ob es hier um Frauen und Männer geht. Nein, da geht es gar nicht. Es geht einfach darum, dass ein Mensch, in dem Fall eine Frau, personifiziert wird. Also sie illustriert, sie veranschaulicht eine Einladung zu einem weisen Leben oder zu einem Leben, wovon die Bibel spricht, dass es eigentlich dumm ist, eine Torheit ist, so zu leben. Frau Weisheit, damit geht's los. Frau Weisheit hat ein Haus gebaut und es mit 7 Säulen ausgestattet. Sie hat ein Festessen vorbereitet, Wein mit feinen Gewürzen gemischt und den Tisch gedeckt. Ihren Dienstmädchen befahl sie, geht auf den Marktplatz der Stadt und ruft, ihr Unerfahrenen, kommt zu mir. Wem es an Vernunft fehlt, den lade ich ein. Kommt, esst euch satt und trinkt meinen guten Wein. Bleibt nicht länger unverständig, sondern werdet reif und besonnen. Dann wird euer Leben gelingen. Wer einen Spötter ermahnt, erntet nichts als Verachtung. Und wer einen gottlosen Menschen tadelt, kommt nicht heil davon. Nächste Folie bitte. Darum weise nie einen Spötter zurecht, sonst hasst er dich. Ermahne lieber einen verständigen Menschen, denn er wird dich dafür lieben. Unterweise den Klugen und er wird noch klüger. Belehre den, der Gott gehorcht und er wird immer mehr dazulernen. Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Den heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. Ich, die Weisheit, schenke dir ein langes Leben. Du tust dir selbst etwas Gutes, wenn du weise bist. Aber wenn du über alles mit Spott hinweggehst, schadest du dir selbst. Und nun die andere Frau, die Frau Torheit. Die Frau Torheit gleicht einer schamlosen Hure. Sie ist eine vorlaute Schwätzerin, die sich auf nichts versteht. Also ich sag mal, die denkt, sie weiß ganz viel und eigentlich hat sie ganz wenig verstanden. Sie sitzt vor ihrer Haustür, hoch oben am Marktplatz der Stadt und ruft allen zu, die vorbeigehen und an nichts Böses denken. Wer unerfahren ist, den lade ich ein. Sie beschwatzt die Unvernünftigen. Das Wasser anderer Leute ist ein Genuss und nichts schmeckt besser als gestohlenes Brot. Wer auf sie hereinfällt, weiß nicht, dass es seinen sicheren Tod bedeutet. Alle, die zu ihr gegangen sind, ruhen schon im Totenreich. Oh, was für ein Text. Was für ein Text. Das ist Kapitel 9 und das ist quasi so das Finale von Kapitel 1 bis Kapitel 9, wo die Weisheit beschrieben wird. Und das ist ja wirklich gut so auf den Punkt gebracht mit dieser anschaulichen Art von zwei Frauen, die einladen. Danach geht es dann los mit dem, was die Bibelleser sich als erstes vorstellen, wenn sie von den Sprüchen hören. Ab Kapitel 10 kommen dann lauter kluge Sprüche, so nacheinander ganz viele. Aber das ist jetzt der Abschluss von dem ersten Teil des Buches Sprüche. So, wenn wir uns das mal ein bisschen zu Gemüte führen, dann ist es so, dass wir eingeladen werden. So, das ist ja erstmal eine prima Sache, oder? Man bekommt doch gerne Einladung, oder? Es ist ja sehr traurig, wenn Leute irgendwo eingeladen werden und ich werde nicht eingeladen, oder? Das ist traurig. So, das Wort Gottes lädt uns alle ein. Und es lädt uns ein, in die Richtung zu gehen, die Richtung der Weisheit oder die andere Richtung, wo die Bibel sagt, das ist Dummheit. Natürlich sagt niemand, hallo, hier ist der Weg der Dummheit, komm doch hier hin, das würde ja keiner mitmachen, sondern die Dummheit versteckt sich, die Torheit. Dummheit hat hier auch wieder gar nichts mit IQ zu tun, sondern hat damit zu tun, wie man denn ein gutes Leben führt. Die wahre Weisheit lädt ein zu einem guten Leben. Ich habe nicht gesagt zu einem einfachen Leben. Es ist nicht immer einfach, Gott zu folgen und ein weises Leben zu leben, aber am Ende ist es der gute Weg. Und die Torheit, die Dummheit ruft auch und lädt ein und sie will uns verlocken, einen anderen Weg zu gehen. So, das Thema der Weisheit ist auch sehr oft das Thema der zwei Wege. Und davon hat zum Beispiel auch Jesus gesprochen. Jesus hat sehr viel gesagt zum Thema Weisheit, ganz auf der Linie dieser Texte, die er natürlich super gut kannte als Jude, ist er aufgewachsen mit diesen Texten aus dem Alten Testament. Ich habe das jetzt nicht auf der Folie, aber ich möchte uns in diesem Zusammenhang etwas vorlesen, was Jesus mal gesagt hat und was uns auch hilft, Weisheit zu verstehen, die richtige, die zum Leben führt, die das Leben gelingen lässt. In Matthäus 11 heißt es, ab Vers 25, Jesus begann und sprach zu jener Zeit, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Okay, das klingt jetzt, glaube ich, erstmal sehr verwirrend, aber wir kommen jetzt auf die Spur. Er spricht ja auch von weisen Menschen und er spricht von unmündigen Menschen. Und es geht so weiter. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Und jetzt geht es so weiter. Kommt her zu mir, eine Einladung, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die letzten Verse sind ziemlich bekannt, aber die Verse davor sagen uns ganz viel über Weisheit. Denn er sagt, die wahre Weisheit, die göttliche Weisheit, die mein Leben gesund macht, die Weisheit, die hilft, dass ich mein Leben meistern kann, durch Krisen hindurch. Und diese göttliche Weisheit führt mich auch am Ende dazu, dass ich zu Gott gehe, dass ich in den Himmel komme. Im Gegensatz zu der Weisheit dieser Welt, die aus Klugheit, rein menschlicher Klugheit besteht und vor allen Dingen besteht aus, ich bin mein eigener Chef. Ich tue, was mir gefällt. Mir hat niemand etwas zu sagen. Das ist in gewissem Sinne die Grundeinstellung des Menschen, des gefallenen Menschen. Und hier haben wir einen ganz entscheidenden Punkt, wobei es um göttliche Weisheit geht. Gott lädt jeden Menschen ein, lerne von mir. Ich zeige dir den Weg des Lebens. Ohne mich bist du auf dem falschen Weg. So schön der auch angemalt wird, so viel dir auch versprochen wird, es wird am Ende alles zerrinnen. Und es wird im Chaos enden. Es wird da enden, wo Frau Torheit gesagt hat, oder wo über Frau Torheit gesagt wird, am Ende ist der Abgrund. Am Ende ist der Abgrund. Jesus sagt, ich lade dich ein, du bist mühselig und beladen, dir gilt auf jeden Fall die Einladung, aber jedem gilt die Einladung. Aber es gibt eine ganz wichtige Voraussetzung und die ist sehr umkämpft. Lerne von mir. Wollen wir von Jesus lernen? Das ist der springende Punkt. Ich würde sagen, das ist die Entscheidung des Lebens, die mein Leben gelingen lässt oder Es endet im Desaster. Es endet im Chaos. Es endet im Abgrund. Die Weisheit ruft. Die Weisheit lädt ein. Ich möchte fast sagen, Jesus ist die Weisheit. Jesus lädt ein. Er ruft und sagt, komm auf meinen Weg. Aber es gibt eine Voraussetzung. Lerne von mir. Lerne von Gott. Demütige dich. Das mag man ja kaum aussprechen, ist ja total aus der Mode gekommen. Aber biblische Weisheit, es ist der Ruf Gottes, der sagt, ich weiß einfach, das ist nicht meine Vorherbestimmung, aber ich weiß einfach, wenn du mit deinem Ego deinen Weg weitergehst und zu Ende gehst und wenn du dir nicht raten lässt von Gott oder eben von Menschen, durch die Gott spricht, dann wird dein Leben zerrinnen, es wird kaputt gehen. Du wirst ja sowieso irgendwann sterben, aber dann wirst du auch noch ohne mich sein. Und ohne mich heißt im Dunkeln, ohne Orientierung, ohne Liebe. Das nennt die Bibel Hölle. Und auf dem Weg zur Hölle sind alle Menschen, es sei denn, sie lassen sich rufen und einladen, komm, die Weisheit ruft, komm. Komm auf den Weg, der Leben bedeutet. Der Weg, der bedeutet ein Festmahl. Guter Wein, gutes Essen. So wähle. Die Weisheit sagt, wähle. Und wisst ihr, das ist das Dramatische des Lebens. Gott hat uns ausgestattet mit einem freien Willen. Manchmal denke ich, oh Herr, hättest du es lieber nicht gemacht. Weil ich mich auch schon öfters falsch entschieden habe. Und man sieht so vieles, was falsch läuft in dieser Welt. Wenn der Mensch einfach keinen freien Willen mehr hätte, ich glaube, man könnte diese Erde hier relativ schnell reparieren. Aber dann gäbe es eben auch nicht das, was Gott sich zutiefst gewünscht hat. Und sein Plan ist, ich stelle mir das oft so vor, der Vater, Jesus, bevor er auf die Erde kam, der Heilige Geist, Engel, Sterne, Universum, perfekt. Alles bestens. Und sie sagen, aber eins fehlt uns. Wir wollen eine große Familie haben. Wir wollen einfach eine große Familie sein. Also uns dreien geht's ja gut. Wir sind in Harmonie, wir haben Liebe, wir haben Kreativität, wir haben Buntheit, wir haben Schönheit, wir haben alles. Wir sind schon glücklich, wir drei. Aber wir wollen einfach eine große Familie haben. Und dann heißt es, lasst uns Menschen machen. Und die Familie Gottes besteht halt aus Mitgliedern, die einen freien Willen haben, die auch selbst kreativ sein können. Das sind die Menschen. Eben keine Engel, keine Tiere, die hat er auch geschaffen, sondern Menschen, mit denen er Familie lebt. Und dann war irgendwie klar, es liegt auf der Hand, wenn die Menschen keinen freien Willen haben, was ist das für eine Familie? Ja, ich habe auch Familie. Kleine Kinder, süß. Die werden älter. Die entwickeln einen eigenen Willen. Manchmal toll, so, oh, das hast du gemalt, ach, wie toll. Freut man sich, weil das war die Kreativität des Kindes. Und manchmal die anderen Szenen, wo der eigene Wille da ist bei dem Kind, wo es anstrengend und schwierig ist. Aber was wäre denn die Wahl? Würde ich denn schon ich als menschlicher Vater sagen, nee, das mit dem freien Willen ist viel zu anstrengend, das lassen wir mal schön sein. Ich will entspannt an der Kasse meine Waren bezahlen und nicht den Stress haben, wenn mein Kind sich auf den Boden wirft und sagt, ich will die Süßigkeiten haben. Nein, Gott hat sich dazu entschieden und es bleibt dabei. Der Mensch hat einen freien Willen, er hat eine Entscheidung und das bedeutet Familie Gottes. Wir leben mit Gott, dem Vater, in Liebe und in Freiheit. Manche malen ja ein Bild von Gott, wo sie sagen, nee, mit Gott will ich nicht leben. Das ist ja so ein strenger Gebieter und dann habe ich ja gar nicht mehr mein freies Leben. Das ist total falsch interpretiert. Wer so denkt, ist der Frau Torheit auf den Leim gegangen. Die Frau Torheit ruft immer, nein, bei Gott, das ist schlecht. Sollte Gott gesagt haben, Gott ist doch geizig, oder? Gott will nicht teilen mit dir. So war das doch bei Adam und Eva. Warum sollst du denn hier die Früchte nicht nehmen von den schönen Bäumen? Und so werden wir belogen und betrogen von der Frau Torheit die ganze Zeit. Sie versucht uns auf ihren Weg zu ziehen und es ist der Weg, der im Abgrund endet. Die Weisheit sagt, komm auf meinen Weg. Weil du aber, und das wollen wir nicht hören, defekt bist, weil du Fehler hast, weil du manchmal noch nicht mal unterscheiden kannst zwischen Gut und Böse, lerne von mir, komm auf meinen Weg. Geh den Weg hinter Jesus her. Jesus ist die Weisheit Gottes. Und wenn wir Jesus folgen, wird das Leben gelingen. Aber es gibt eben einen Knackpunkt. Und deswegen hat Jesus mal gesagt, wo er die zwei Wege auch erwähnt, da ist ein breiter Weg, such dir aus. Du kannst den breiten Weg gehen oder den schmalen Weg. Wo willst du lieber gehen? Ja, den breiten Weg, ist doch klar, ist bequemer, oder? Aber er ruft uns auf den schmalen Weg. Warum auf den schmalen Weg? Warum? Ich verstehe es so, dass er sagt, du musst dich demütigen. Du musst zur Selbsterkenntnis gelangen, dass du nicht so schlau bist, wie du denkst. Du musst zur Erkenntnis kommen, dass du Gott brauchst, der dir den Weg zeigt. Du musst dein Ego, ich sag's mal deutlich, kreuzigen. Du musst dein Ego, deinen Dickkopf, der immer meint, er weiß alles besser. Du musst den ans Kreuz bringen, du musst ihn töten, du musst Nein zu ihm sagen, weil du bist berufen, ich sag jetzt mal, das selbst zu leben, das Gott geschaffen hat. Und das ist ein Heilungsprozess und das ist ein Entscheidungsprozess. Und wenn du auf den Weg der Weisheit gehst, dann wirst du immer gesünder. Und dann bedeutet es ja nicht, dass du nichts mehr bist. Wir sollen den alten Menschen kreuzigen, den Dickkopf, den, der sich nichts sagen lassen will, dem, der nicht Gott folgen will, den wir in der Taufe, hier ist unser Taufbecken, den wir hier immer beerdigen als Symbolik, und sagen, und dann stehst du auf als neuer Mensch. Und der neue Mensch, dazu sind wir geschaffen, ist der Mensch, der sagt, Jesus, ich liebe dich, sag du mir, was ich tun soll. Weil ich habe einfach die Überzeugung gewonnen, dann wird mein Leben gelingen. Und da könnte ich jetzt Zeugnis um Zeugnis erzählen aus meinem Leben, weil ich als Teenager komplett nur meinen eigenen Dickkopf hatte und ich habe das Leben gesucht. Ich wollte ein gutes Leben leben, wer will das nicht? Aber mein Leben ging den Bach runter. Bis dahin, dass ich dachte, braucht es mich überhaupt? Könnt ihr dieses Flackernde vielleicht ausmachen? Danke. Boah, so schnell. Und mein eigener Dickkopf war das, was mein Leben den Bach runter machte. Und ich war verzweifelt und ich suchte den Sinn des Lebens. Und mir erzählte jemand von Jesus. Und ich habe Jesus erlebt und der war nur gut zu mir, positiv. Eben nicht der, der mein Leben eng macht. Und dann habe ich erkannt, ich will lernen von Jesus. Wie kann ich von Jesus lernen? Ich habe die Bibel, entschuldige den Ausdruck, gefressen. Ich habe die Bibel gelesen, wann immer ich konnte. Ich hatte immer eine Bibel dabei, ich habe immer Bibel gelesen. Ich habe gesagt, das ist das, was mir hilft, ein gutes Leben zu leben. Und das kann ich behaupten, ist passiert. Nicht, weil ich so toll bin, aber weil ich die Gnade hatte von Gott. Der hat mir gezeigt, lebe das, was Gottes Wort sagt. So findest du eine gute Frau. Lebe das, was Gottes Wort sagt. Und Gott hat uns 4 wunderbare Kinder geschenkt. Lebe das, was Gottes Wort sagt. Und wir hatten gute Hinweise, wie wir unsere Kinder erziehen sollten. Lebe so, wie Gottes Wort sagt. Und ich habe mich auf bestimmte Dinge nicht eingelassen. Ein weiser Mann aus meiner ersten Gemeinde, wo ich noch jung war, sagte zu mir, Carsten, Gott segnet das, wenn man sein Geld ehrlich verdient. Gott segnet nicht das, wo du nicht für arbeitest. Ein ganz einfacher Satz, das war wie so ein Weisheitsspruch. Und da wusste ich, okay, irgendwie so Glücksspiel, ich lasse das. Nein, 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 nein. Dieses Hoffen darauf, oh, ich setze ein, dann werde ich Millionär. Ich lasse es mal direkt, weil ich glaube, das ist nicht Gottes Weg. Das ist nicht Gottes Weisheit. Und so habe ich Dinge getan und ehrlich getan und Dann habe ich gelesen, gib deinen Zehnten in die Gemeinde. Und weil ich war gescheitert mit meinem eigenen Kopf. Und ich habe erkannt, ich brauche Gottes Weisheit. So, wenn da in der Bibel steht, gib den Zehnten in die Gemeinde, ich mache das einfach. Okay, mein Ego hat gesagt, was könntest du dir da alles von kaufen? Oder wenn du das gut anlegst und dann noch Zinsen und so. Wow. Aber ich sag's euch, wie es ist. Ich bin vielleicht in den Augen der Welt ein Dummkopf. Aber ich habe mir gesagt, ich bin lieber ein Dummkopf in der Welt, als dass ich den Segen Gottes verpasse. Der Segen Gottes liegt nicht hier. Der Segen Gottes liegt im Wort Gottes. Und ich tue das, was die Bibel sagt. Und dann folge ich Jesus. Und dann werde ich gesegnet sein. Davon war ich überzeugt. Und ich kann heute sagen, ich bin gesegnet. Ja, es gab auch schwere Zeiten finanziell. Aber am Ende des Tages waren wir immer gesegnet. Wir hatten immer mehr als genug. Stimmt nicht ganz. Manchmal hatten wir knapp. Muss ich ehrlich sagen, gibt so Phasen. Die sind auch sehr lehrreich übrigens. Aber die waren die Ausnahme. Die meisten Zeiten waren doch so, wir hatten gutes Essen, wir konnten gute Kleidung für die Kinder kaufen und so weiter. Gott hat uns gesegnet bis auf diesen Tag. Und ich will mich damit nicht rühmen, weil es war einfach die Gnade Gottes, weil ich war so kaputt. Und weil ich so kaputt war, habe ich gesagt, ich brauche Hilfe. Und das ist übrigens Weisheit. Und dazu möchte ich uns alle einladen. Die Weisheit ruft, komm. Und Jesus ist die Weisheit. Also es ist Jesus, der sagt, komm. Und als Jesus auf der Erde war, was hat er gemacht? Er hat die Wahrheit gepredigt, die Weisheit gepredigt und dann hat er immer eingeladen. Und dann haben Leute gesagt, klingt ganz interessant, aber nö, ich weiß selber besser. Nee, ich kann dir jetzt nicht folgen, ich habe gerade ein paar Ochsen gekauft, ich muss mich um die Ochsen kümmern. Und solche Beispiele bringt Jesus, wo Menschen einfach nicht an dem Punkt angekommen sind, der Weisheit zu folgen. Und dann haben sie ihr Leben gelebt. Da war der eine, der war ganz besonders weise, der hat nämlich einen Bauernhof gehabt, der lief richtig gut. Und der hatte schon so eine tolle Ernte. Und da hat er sich gesagt, das kann ich noch multiplizieren. Da kann ich noch mehr draus machen. Da hat er noch mehr geerntet. Dann hat er sich gesagt, wo soll ich das überhaupt alles hin tun? Da baue ich mir noch einen Speicher. Und da speichere ich alles da rein. Da baue ich mir noch einen Speicher. Und sein Reichtum wurde immer größer. Und plötzlich stirbt er. Was war sein Leben? Dummheit, sagt Jesus. Das ist dumm. Wofür hast du gelebt? Dir Reichtum anzusammeln? Ist das Leben? Was nimmst du denn mit, wenn du stirbst? Gut, die Pharaonen haben da noch gedacht, die nehmen was mit. Die haben sich das ja mit in ihre Begräbnisstätten mitgeben lassen, ja, dass sie dann im Himmel das mitnehmen, was sie so hatten. Aber das funktioniert ja nicht. Wir kommen nackt auf die Erde und wir werden auch nackt diese Erde verlassen. Und dann lebt unsere Seele weiter. Und dann ernten wir. Ob wir weise gelebt haben oder auf die Frau Torheit reingefallen sind. Ich möchte mit einer Bibelstelle schließen, die es nochmal auf den Punkt bringt. Und das ist Markus 8, da haben wir auch eine Folie. Markus 8. Jesus rief seine Jünger und die Menschenmenge zu sich. Übrigens, habt ihr da mal drüber nachgedacht? Es heißt ganz oft in den Evangelien seine Jünger und die Menschenmenge. Warum eigentlich? Nun, Jesus hat zu vielen Menschen gesprochen. Und viele waren auch interessiert daran. Viele sind ja hinter ihm her. Die Menschenmenge waren die, die haben ganz gerne so das Wort von Jesus gehört. Und dann haben sie sich gesagt, ja, okay, war ja interessant, ne? Und sind wieder ihre eigenen Wege gegangen. Die Jünger, das waren die anderen, die haben auch das Wort von Jesus gehört, aber die haben sich entschlossen, ich werde hinter Jesus hergehen, ich folge Jesus. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Und ich denke, auch heute sind hier Menschen, die sind Jünger Jesu, das heißt, die folgen Jesus. Und hier sind aber auch Menschen, die gehören zur Menschenmenge. Die hören gerne Gottes Wort, ist auch schön, so in der Kirche zu sein. Aber eigentlich gehen sie ihren eigenen Weg. Und denen möchte ich heute auch sagen, die Weisheit ruft dich, komm, folge Jesus. Das ist der Weg, der zum Leben führt. Und nicht im Abgrund endet. Wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sagt Jesus. Wenn du das weiter tust, wenn du weiter dein Dickkopf bleibst, dann bleib es, aber dann beschwer dich nicht, wenn dein Leben zerrinnt und im Abgrund endet. Man muss sein Kreuz auf sich nehmen und Jesus folgen. Und das Kreuz auf sich nehmen heißt nicht, jetzt werde ich immer leiden. Das haben manche mal so behauptet, manche Christen gepredigt. Kreuz heißt, ich muss immer leiden. Nein, das hat Jesus nicht gesagt. Man muss nicht immer leiden, wenn man Christ ist. Das stimmt gar nicht. Das Kreuz auf sich nehmen heißt, ich bringe meinen Dickkopf, mein Ego an das Kreuz und ich sage, du bist nicht mehr mein Bestimmer. Mein Bestimmer ist der auferstandene Jesus. Und dann muss ich manchmal leiden und dann muss ich ganz oft gar nicht leiden. Es geht darum, Jesus zu folgen. Das bedeutet es, sein Kreuz auf sich zu nehmen, dass man nicht seinem Ego folgt. Denn wer sich an sein Leben klammert, also wer sein Ego unbedingt behalten will, der wird sein Leben verlieren. Wer aber sein Leben für mich, also für Jesus und für Gottes rettende Botschaft aufgibt, ja, wir geben unser Leben auf, wir legen unser Leben nieder. Am Fuß des Kreuzes sagen wir, Jesus, du bist mein Herr. Ich folge dir. Der wird das Leben gewinnen, sagt Jesus. Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt? Ja, wenn ihm die ganze Welt gehört, er hat die ganze Welt. Ich denke mal jetzt so an Elon Musk, ich will ihn hier nicht schlecht reden, ist ein geliebter Mensch von Gott, ja. Aber es ist der reichste Mann der Welt, deswegen mal so sein Name hier genannt. Was nützt es denn, wenn man dabei sein Leben verliert? Spätestens, wenn man stirbt. Bist du bei Gott oder nicht? Hier läuft die Entscheidung. Und wenn man dann sein Leben verliert, wenn es dann zu Ende ist, wie willst du es wieder kaufen? Nein, du kannst dir eben nicht alles kaufen. Wer viel Geld hat und das noch vermehrt, kann sich viel kaufen. Aber das ist nicht das Leben. Die Bibel sagt, das Leben ist was anderes. Das Leben ist Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben und sich selbst zu lieben. Das ist das wahre Leben. Und in dieses wahre, weise Leben führt Jesus uns, wenn wir ihm denn folgen. Das ist die Frage, die ich dir mitgeben will. Wir wollen jetzt gleich noch singen. Das Lobpreisteam kann gern schon nach vorne kommen. Ich möchte euch jetzt herausfordern am Ende, damit ihr etwas mitnehmen könnt. Praktisch. Weisheit ist immer praktisch. Hilft im Leben. Lass uns doch schon mal aufstehen und lass uns doch mal die Augen schließen. Ich würde gerne beten. Heiliger Geist, du bist hier. Wir sind in deinem Haus, das Haus Gottes. Heiliger Geist, wir brauchen deine Hilfe. Weil wir Grenzen haben, weil wir Dinge nicht verstehen ohne dich. Heiliger Geist, komm und mach in uns das Licht an, in unserem Herzen. Zeig uns, in welchem Zustand wir sind. Und komm und sprich zu uns. Du hast uns auch heute eingeladen, durch dein Wort auf den Weg des Lebens zu gehen. Heiliger Geist, komm und zeig, wo wir dickköpfig sind, wo wir egoistisch sind, wo wir uns weigern, wo wir trotzig sind, wo wir sagen, ich möchte keinen Gott über mir haben, ich will selber bestimmen. Und bitte, Heiliger Geist, hilf uns, diesen Trotz jetzt niederzulegen. Und zu sagen, ich will dich, Jesus, ich wähle die Weisheit, ich wähle Jesus, weil du das Leben bist, Jesus. Wenn wir mit dir leben, haben wir das Leben. Und wenn wir ohne dich sind, haben wir auf Dauer das Leben nicht. Dann wird es nur zerrinnen. Danke, dass du jetzt da bist, Herr Jesus. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich reinfragen, weil ich glaube, dass der Heilige Geist einige berührt hat jetzt und zu ihnen sagt, entscheide dich heute zum ersten Mal oder nochmal neu, weil es nötig ist, so sagst, ich folge Jesus. Ich will Jesus folgen. Ich will auf den Weg der Weisheit. Ich will auf den Weg des Lebens. Ich will meinen Egoismus niederlegen. Ich will das nicht mehr. Ich will das wahre Leben finden und das bist nur du, Jesus. So, während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, ob solche Leute heute sich dafür entscheiden, die hier sind und sagen, ja, ich mache mich ganz neu fest jetzt bei Gott. Ich lege meinen Egoismus nieder und ich sage, Gott, ich will deinen Weg gehen, weil er der Weg des Lebens ist. So, wenn du das möchtest, dann heb kurz deine Hand. Ja, das sind schon einige. Heb kurz deine Hand und ich möchte für dich beten. Herr Jesus, ich möchte besonders jetzt für die beten, die ihre Hand gehoben haben. Denn das ist ja umkämpft. Und es ist nicht so leicht für uns. Aber wenn du uns heute angesprochen hast, wenn dein Wort uns angesprochen hat, bedeutet das, da ist auch Kraft. Und so möchte ich euch segnen im Namen von Jesus, dass ihr auf den Weg des Lebens jetzt tretet, dass ihr jetzt sagt, Jesus, du bist mein Herr, du bist mein Nummer eins. Ich folge dir, so gut ich kann. Und ich danke dir, dass du mein Leben bist. Und ich will lernen, ich will einfach immer lernen von dir, Jesus. Weil ich habe erkannt, wenn ich meinen eigenen Weg gehe, ist es nicht so gut. So segne ich euch in dem Namen von Jesus. Amen. Von denen, die aufgezeigt haben, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne hinterher zu mir oder zu den anderen Ältesten oder Leuten aus dem Seelsorgeteam kommen, Gebetsteam, wie auch immer. Und dann sprecht doch nochmal darüber und lasst euch nochmal persönlich segnen. Das wird euch enorm helfen, dass das nicht nur ein kurzer Moment war, sondern auch wirklich auf Dauer klappt.